Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Wir sind Basti und
Theresa. Jeden Montag erklären wir euch materielles Zivilrecht. Beginnend mit BGB AT, wir arbeiten uns systematisch bis zum Bereicherungsrecht vor. Dabei kommt es uns darauf an, dass hier nicht nur Jurastudierende, sondern auch Referendare und Referendarinnen was mitnehmen.
Genau, und zunächst vielleicht ein paar Hausmitteilungen. Und zwar erstmal wieder ein Hinweis auf meinen anderen Podcast, Recht aktuell, der von Uni Speyer. Da fassen wir euch ja immer freitags die Jurawoche zusammen, also was an den Gerichten passiert, was es Gesetzgebungsverfahren passiert, was ist vielleicht eine juristische Debatte, die im mündlichen Examen zum Beispiel mal eine Rolle spielen kann. Guckt gerne mal in die Shownotes, vielleicht könnt ihr da einfach mal reinhören. Würde mich sehr freuen. Dann noch ein Hinweis darauf, dass jetzt gerade zum Semesteranfang, ist ja gerade Semesteranfang, ne?
Ja, ich denke mal, dass jetzt alles mal gestartet hat. Ich kann mich kaum noch erinnern, wann das angefangen hat.
Weil da kamen immer neue Leute dazu und da würden wir uns über Bewertungen freuen. Bewertungen sind natürlich bei Spotify am besten möglich über die Sterne oder einfach mal kommentieren, wie ihr die Folge fandet, was ihr für Verbesserungswünsche habt und gerne auch irgendwie Inhaltliches. Wenn ihr irgendwie eine Frage habt, könnt ihr natürlich auch gerne eine Frage reinschreiben, die wir dann in der nächsten Folge beantworten. Dann noch ein letzter Hinweis und zwar der Hinweis auf Playlists. Da bekommen wir immer ganz viele Anfragen, weil natürlich ist es so, dass wir und unser Podcast halt immer dreigeteilt ist und logischerweise lässt sich das nicht trennen, die Folgen. Das heißt, wenn ihr den Podcast von oben nach unten durchhört, dann werdet ihr halt immer Zivilrecht, Strafrecht und öffentliches Recht haben. Viele wollen aber zum Beispiel nur Strafrecht hören und deswegen haben wir Playlists erstellt. Die könnt ihr auf unserem Account bei Spotify sehen, bei, ich glaube, ähnliche Inhalte müsst ihr anklicken und da kommt ihr dann auf die Playlist. Das geht halt leider nur bei Spotify. Und nicht bei anderen Anbietern, deswegen sind wir da ein bisschen limitiert, aber wer Spotify hat, kann da gerne mal nachgucken, da sind die Folgen dann geordnet. Ja, ich würde sagen, damit starten wir auch in die heutige Folge rein. Theresa wirft hier gerade alles um.
Ich bin schon ganz ungeduldig. Ja. Immer das Vorgeplänkel, das macht mich nervös.
Ja, gerade bei so einem wichtigen Thema wie jetzt dem Eigenschaftsirrtum nach § 119 Absatz 2 BGB, vielleicht kurz meine spärlichen Erinnerungen noch an diesen Paragraphen. Ich habe da oder bringe damit immer in Verbindung, dass das einmal natürlich für den AT wichtig war, also irgendwie BGB AT, aber auch wenn man im BT war, also im besonderen Teil, gerade im Kaufrecht, dass das immer eine Rolle gespielt hat irgendwie, weil wenn man eine Sache kauft, hat das ja auch immer mit Eigenschaften zu tun. Ich erwische dich jetzt in der Kalten, merke ich gerade.
Nee, ich glaube, Sebastian will auf Mangel raus und Gewährleistungsansprüche.
Genau, richtig.
Und das hat er schon schön angeteasert, spielt immer eine riesengroße Rolle.
Genau.
Die Abgrenzung.
Wann? Die werden wir dann heute wahrscheinlich nicht machen, oder?
Machen wir nächste Folge.
Nächste Folge, genau. Und da kommen wir darauf, dass wir halt zwei Folgen haben zum Eigenschaftsirrtum. Heute ist Teil 1, so ein bisschen allgemeiner, Einführung, was sind Eigenschaften und so weiter. Und dann in der nächsten Woche hören wir uns mal einen Fall dazu an, den wir mitgebracht haben. Und da, wie ich gerade gemerkt habe, werden wir dann auch abgrenzen zum Gewährleistungsrecht. So, okay. Dann fangen wir mal an. Was sind denn Eigenschaften? Oder erzähl mal ein bisschen was zum Eigenschaftsirrtum.
Also zunächst einmal, wir hatten ja gesagt, ein Motivirrtum, so möchte ich gerne anfangen, ist ein Irrtum über den Beweggrund des Erklärenden, der grundsätzlich unbeachtlich ist. Und es gibt Fälle, bei denen ausnahmsweise ein Motivirrtum beachtlich ist. Und das liegt zum Beispiel vor jetzt bei einem Eigenschaftsirrtum. Nach § 119 Absatz 2, sodass ihr das gedanklich schon mal so einordnen könnt. Und da darf Sebastian nicht gedacht, er kann sich jetzt so aus der Affäre ziehen. Der darf jetzt erstmal lesen, nämlich 119 Absatz 2.
Jawohl, das ist, als Irrtum über den Inhalt der Erklärung gilt auch der Irrtum über solche Eigenschaften der Person oder der Sache, die im Verkehr als wesentlich angesehen werden.
Danke, und da holt ihr jetzt euren Stift raus und unterstreicht euch Eigenschaft und wesentlich, wenn ihr unterstreichen dürft. Dann habt ihr immer einen super Reminder für die Klausur. Also der Eigenschaftsirrtum ist ein Irrtum über verkehrswesentliche Eigenschaften einer Sache oder Person und ist ausnahmsweise ein beachtlicher Motivirrtum. Der Irrende erklärt genau das, was er erklären will. Nur hat sein Willensbildungsprozess irgendwo einen Fehler, hat auf einer fehlerhaften Grundlage stattgefunden. Also das ist genau der Unterschied zu Absatz 1, denn hier fällt das objektiv Erklärte und das subjektiv Gewollte nicht auseinander. Also beim Eigenschaftsirrtum stimmen anders als im Fall von Absatz 1 Wille und Erklärung überein. Das ist ein wichtiger, wichtiger Unterschied. Der Erklärende irrt nicht über die Erklärungshandlung oder den Erklärungsinhalt, sondern eben über Eigenschaften des Geschäftsgegenstands und damit über die außerhalb der Erklärung liegende Wirklichkeit. Und jetzt wollen wir natürlich alle wissen, was sind denn Eigenschaften?
Das ist, glaube ich, so eine Definition, die man immer braucht, oder?
Genau.
Also sowas, ja, was man einfach auswendig können
richtig,
muss.
Richtig, das hätte Semester ich jetzt vorher gesagt. So, und jetzt auswendig lernen. Ja. Auswendig lernen, auswendig lernen. Das spult ihr ab, das muss sitzen. Ihr müsst ja auch in der Klausur irgendwo zeitsparende Momente und
kommt
Puffer
man auch im Zivilrecht nicht drum rum, steht ja nichts im Gesetz. Das heißt, man muss alles auswendig lernen.
Und deshalb, Ohren gespitzt, Eigenschaften sind natürliche Merkmale sowie rechtliche oder tatsächliche Beziehungen zur Umwelt, die infolge ihrer Beschaffenheit und Dauer nach der Verkehrsanschauung für die Wertschätzung oder Verwendbarkeit von Bedeutung sind. Das sind prägende Merkmale. Natürliche Merkmale oder rechtliche oder tatsächliche Beziehungen zur Umwelt. Wer sich das noch so ein bisschen, ja, mit einer Eselsbrücke merken möchte, also ihr braucht dauerhafte, also nicht nur vorübergehende, wertbildende Faktoren, die der Person oder Sache unmittelbar, also physisch, körperlich anhaften. Auswendig lernen. Dauerhaft, wertbildend und unmittelbar. Aber natürlich schöner ist es, wenn ihr den BGH zitieren könnt und den Satz, den ich eben gesagt habe, wunderschön dann in der Klausur aufs Papier bringt. Und jetzt habe ich mal so ein kleines Quiz vorbereitet, das will ich mit Sebastian machen, nämlich Eigenschaften.
Du willst mich nur bloßstellen.
Einer Person. Ja, heute foppen wir uns so ein bisschen.
Ja, das ist wirklich, also es ist einfach, das kann ich mal vielleicht so nebenbei sagen, na klar, jetzt nach dem Examen vergisst man so das, was man halt nicht mehr im Beruf dann macht, vergisst man natürlich automatisch, aber wie wenig Interesse ich am Zivilrecht hatte, ist wirklich Wahnsinn. Also ich habe hier gerade gesehen, den 119 Absatz 2, wo du gesagt hast, ah, das wird jetzt angestrichen. Bei mir ist alles angestrichen, der Gesamtabsatz 2.
Deshalb, es wäre schön, wenn ihr dann auch systematisch, wenn ihr schon unterstreichen dürft, das auch so benutzt, dass es euch hilft. Ich weiß nicht, Sebastian, was hast du da alles angemalt?
Ja, alles.
Achso, wahrscheinlich so ein Textmarker und den ganzen
Absatz. Ja, ja, nee, also Zivilrecht hat mir nie Spaß gemacht. Aber ich lerne jetzt immer wieder was dazu, das ist auch ganz schön. Das, was ich wahrscheinlich noch nie auf dem Schirm hatte, zum Teil.
Also, dann beginnen wir mal mit dem Spielchen. Eigenschaften einer Person. Also ihr ruft euch wieder ins Gedächtnis, dauerhaft, wertbildender Faktor und unmittelbar, also alle natürlichen Merkmale und rechtliche oder tatsächliche Beziehung zur Umwelt. Person, das ist ja klar, das kann zum Beispiel der Geschäftsgegner oder ein Dritter sein. So, Sebastian, wie sieht es zum Beispiel aus mit beruflichen Fähigkeiten? Ist das eine Eigenschaft einer Person?
Gib mir nochmal die Definition gerade.
Schon hat er geschlafen.
Nee, die Definition haben wir, das ist ja schon ein bisschen her.
Dauerhafte,
ja,
wertbildende Faktoren, die der Person unmittelbar anhaften. Wir haben ja auch gesagt, okay, natürliche, also, ja, Merkmale oder auch rechtliche oder tatsächliche Beziehungen zur Umwelt.
Okay, also das haftet, also ein Beruf haftet der Person ja erstmal nicht unmittelbar an, würde ich sagen. Wobei es schon wertbildend ist. Ne? Also, ja. Ich würde sagen, nein. Ist keine Eigenschaft.
Doch.
Ach.
Weil irgendwann hast du ja diese Kenntnisse, diese beruflichen Fähigkeiten erlernt. Also man sagt schon, dass die ja erstmal.
Ja, okay, ich habe das, glaube ich, mit der Arbeitsstelle verwechselt.
Kann
ja
sein.
Also der Beruf, den man gelernt hat. Okay, sehe ich ein.
Also es ist schon dauerhaft und gibt dir ja dann auf dem Arbeitsmarkt, wenn du gewisse Vorkenntnisse hast.
Genau, und ist, wie gesagt, wie ich ja eigentlich auch gesagt habe, wertbildend.
Genau, also Vorbildung. Ja. Kenntnisse, sind wir uns einig,
ja,
sind Eigenschaften.
Sind Eigenschaften, okay.
Charaktereigenschaften.
Ja, würde ich sofort sagen, ja, klar.
Ja, kann man nämlich genauso wie eben gerade begründen. Mhm. Jetzt wird es ein bisschen spannender. Wie
heißt ja auch schon Charaktereigenschaft. Also, war, danke für diese
Hilfe. Gerne. Religiöse Anschauung?
Da sehe ich jetzt irgendwie nicht, ob, inwiefern das wertbildend sein sollte. Das haftet einer Person an. Ich würde sagen, nein.
Was ist zum Beispiel mit so einer Sektenmitgliedschaft bei Scientology?
Ja, das da ist ja, jetzt letztlich ist es wie so ein Abo, oder? Das kannst du ja auch kündigen dann. Also, theoretisch.
Also, da gibt es so einen berühmten Fall, da wurde jemand eingestellt, ein Vertrag geschlossen mit einem Personalberater, der allerdings Mitglied in der Scientology-Sekte ist.
Mhm.
Und im Nachhinein wurde dann dieser Vertrag angefochten mit der Begründung, man habe sich über Eigenschaften dieser Person geirrt.
Mhm.
Und tatsächlich hat das LG Darmstadt gesagt, ja, religiöse Anschauung und auch gerade so eine Sektenmitgliedschaft sind erstmal grundsätzlich von Dauer. Also wenn man davon ausgeht, dass man jetzt nicht flatterhaft alle Religionen der Welt ausprobiert, mal ist man im Buddhismus unterwegs, dann...
Ja, sehe ich ein. So, aber irgendwie finde ich das auch nochmal einen Unterschied zum Beruf. Weil klar, da hast du was gelernt, das ist jetzt irgendwie in dir, du hast das praktisch angelernt. Und das ist ja nochmal ein Unterschied zu der religiösen Anschauung, die du ja jederzeit wechseln könntest. Theoretisch.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also da hat LG Darmstadt es auf das Unternehmen eher auch so ein bisschen bezogen. Es hat gesagt, da eines der Ziele der Scientology-Sekte die Unterwanderung der Wirtschaft sei und der Beklagte, also der Anhänger der Sekte, die Ziele dieser Bewegung verfolge, sei es für die Kläger, also dem Unternehmen, unzumutbar, mit Hilfe des Beklagten als Personalberater eine Führungsposition in ihrem Unternehmen zu besetzen.
Okay, das ist aber jetzt eigentlich also keine gute Argumentation, finde ich, um daraus eine Eigenschaft zu begründen.
Es sei zudem rufschädigend für die Klägerin, wenn bekannt würde, dass sie mit Mitgliedern der Scientology-Sekte zusammenarbeitet.
Ja, okay, also, vom Ergebnis her ist es gedacht. Ne? Also die wollten dieses Ergebnis haben und haben das dann irgendwie begründet.
Also
klingt für mich so.
Ihr seht, es ist wirklich ein bisschen schwammig. Ihr könnt argumentieren. Weil
immer schön mit der Definition vorab und dann einfach drunter subsumieren. Ich glaube, da kann man sich in beide Richtungen entscheiden, würde ich mal tippen, oder?
Also das gerade jetzt religiöse Anschauung, Sektenmitgliedschaft. Mhm. Ich habe euch gegeben, was jetzt so ein bisschen ein berühmterer Fall war. Machen wir mal weiter mit dem Gesundheitszustand.
Mhm.
Deine Gesundheit.
Also der ist auf jeden Fall wertbildend, würde ich sagen. Haftet einer Person auch auf jeden Fall unmittelbar an. Also wenn du zum Beispiel eine chronische Erkrankung hast oder sowas. Deswegen würde ich sagen, ja, auf jeden Fall eine Eigenschaft.
Richtig. Vorstrafen.
Mhm. Ja, würde ich sagen eher nein, weil Vorstrafen, du bist jetzt die Strafrechtlerin in der Praxis, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber aus deinem Register, wie nennt man das?
Bundeszentralregister
wird es ja irgendwann rausgelöscht.
Ah,
also irgendwann
richtig, richtig
die Vorstrafen,
gut.
Ja, danke. Irgendwann sind die Vorstrafen ja dann auch weg.
Ja, genau.
Deswegen darf es keine Wert...
Irgendwann sind sie weg.
Ach so, das heißt dann, sie sind so lange Eigenschaft, wie sie im Bundeszentralregister drinstehen und danach sind sie keine Eigenschaften mehr.
Also wenn, ihr könnt den 51 BZR aufblättern und wenn sie da drunter fallen, also getilgt wurden die Vorstrafen oder tilgungsreif sind, dann nicht mehr. Aber sonst kann man auch sagen, naja gut, Vorstrafen, das verschwimmt es so ein bisschen mit den Eigenschaften, die verkehrswesentlich sind, also mit der nächsten Voraussetzung.
Mhm.
Da können ja die Vorstrafen, gerade wenn ich jetzt eine Kassiererin einstellen möchte und die ist schon vorbestraft wegen Diebstahl oder Unterschlagung, schon erheblichen Ausschlag geben, weil es auf die Vertrauenswürdigkeit ankommt.
Mhm.
Also da auf jeden Fall auch argumentieren und Sebastian hat schon super Ideen gehabt. Also BZR, tilgungsreife Vorstrafen definitiv nicht und solche, die getilgt wurden, auch nicht.
Okay.
Sachkenntnis?
Ja, gleiches wie Beruf, würde ich sagen. Das angelernte Wissen.
Dein Alter?
Auch, ja.
Ja, kann man nicht ändern.
Kann man nicht ändern, leider.
Man kann zwar dann, ich bin jetzt 25D oder so. Also man kann ja dann mit Buchstaben.
Ach so. Das habe ich ja noch nie gehört.
Okay.
Du scheinst das öfter zu machen, oder?
Das Geschlecht?
Ja, auch, klar.
Ja. Und da gibt es eine Entscheidung, das habe ich mal nachgeguckt, vom Bundesarbeitsgericht. Leitsatz: Gibt eine transsexuelle Person, deren Geschlechtsumwandlung nach den Paragraphen 8 und 10 TSG noch nicht erfolgt ist, bei den Einstellungsverhandlungen ihr wahres Geschlecht ungefragt nicht an, so liegt darin im Hinblick auf den Schutzzweck des transsexuellen Gesetzes keine rechtswidrige, arglistige Täuschung nach 123 BGB vor. Es kann jedoch, und jetzt wird es interessant, eine Anfechtung wegen Irrtums über eine verkehrswesentliche Eigenschaft der Person nach 119 Absatz 2 in Betracht kommen. Nämlich im konkreten Fall wollte ein Arzt eine Arzthelferin einstellen. Und einen Mann hätte er nicht eingestellt.
Mhm. Werbung. Ja, auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch. Und zwar von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Ein Nomos-Kommentar BGB. Und zwar ein Handkommentar. Da empfehlen wir auch immer im Strafrecht immer den Kindhäuser-Handkommentar. Weil ich zum Beispiel damit gegen Ende des Referendariats und auch gegen Ende des Studiums oft mit Handkommentaren gelernt habe, weil die einfach für die Paragraphen gut zum Lernen waren, weil da Definitionen drin war, Prüfungsschema waren da drin und dann, ich war kein Typ für Karteikarten. Ich weiß nicht, Theresa, hast du mit Karteikarten gelernt? Jeder ist ja so ein bisschen anders. Ja, aber ich habe das irgendwie so on block einfach alle Infos auch in einer Hand gebraucht. Deswegen die ganzen Karteikarten, da bin ich überhaupt nicht mit klargekommen. Und für die Leute, die eben auch sowas wie ein Handkommentar damit gut klarkommen zum Lernen, da können wir für BGB den Nomos-Kommentar Schulze, Dörner, Ebert und noch mehr Herausgeber empfehlen. Der ist übersichtlich gestaltet und sehr vergleichbar mit dem Pendant im Strafrecht zu dem Kindhäuser. Also auch kurz, nicht ganz so teuer wie natürlich große Kommentare und auch mit Definition, Prüfungsschemata und so weiter.
Ja, und ich bereite auch tatsächlich meine Zivilrechtsfolgen nochmal anhand von diesem Handkommentar auf. Und da sind auch einige Entscheidungen drin, die auch hier in den Podcast einfließen. Also wenn ihr dann nochmal so ein bisschen nachbohren wollt und nochmal ein bisschen euch tiefer ins Thema reinknien, dann habt ihr auch da die Möglichkeiten anhand der Rechtsprechung, die dort aufgelistet ist, euch nochmal intensiver zu beschäftigen mit den Themen.
Genau, und damit Werbung Ende.
So, machen wir mal weiter. Wie sieht es denn mit den Vermögensverhältnissen aus? Also Zahlungsfähigkeit, Kreditwürdigkeit?
Boah, das ist, finde ich, schwierig, weil das kann sich natürlich irgendwie ändern. Haftet einer Person zu dem Zeitpunkt schon unmittelbar an. Ja, und ist wertsteigernd. Ja, ist eine Eigenschaft.
Also ich fand gut, dass du am Anfang so ein bisschen vom Bauchgefühl her gesagt hast, oh, ich weiß nicht. Kommt drauf an. Also auf jeden Fall mal beim Kreditnehmer. Wenn der vorher steht, dann ist es definitiv eine Eigenschaft, ob jemand zahlungsfähig ist und kreditwürdig. Beim Bürgen ist das so eine Sache.
Also das hängt die Frage, ob das eine Eigenschaft ist oder nicht, hängt von dem Vertrag ab, der geschlossen wird.
Ja, das vermischt so ein bisschen mit diesem Verkehrswesentlich der Eigenschaft.
Okay. Ja, ja, okay.
Ich kann es jetzt leider gerade nicht so ganz trennen. Und bei der Bürgschaft zum Beispiel wird gesagt, da nicht, weil eigentlich ist es das Risiko des Bürgen ihm immanent, dass der Darlehensnehmer Geld hat. Das ist ja sein Problem auf gut Deutsch. Deswegen könnte der Bürger dann nicht anfechten, wenn er sich über die Liquidität des Hauptschuldners irrt. Das ist sein typisches Bürgenrisiko. Nach einer anderen Auffassung, wie beim Kreditnehmer, wird vertreten, doch auch hier ist Zahlungsfähigkeit und Kreditwürdigkeit eine Eigenschaft. Wie sieht es denn mit Schwangerschaft aus? Schwangerschaft, eine
Eigenschaft? Das ist, würde ich sagen, auch eine Eigenschaft. Das ist ja jetzt, also es ist natürlich keine Krankheit, ist klar. Aber es ist, hängt dir ja genauso an, wie wenn du krank wärst, theoretisch. Ist halt in deinem Körper so. Für die Zeit der Schwangerschaft, würde ich sagen, ist es eine Eigenschaft.
Ja, aber man sagt tatsächlich, auf Dauer hängt mir diese Schwangerschaft.
Ach, auf Dauer ist ja auch. Ja, ja, okay. Mhm.
Sind ja bekanntermaßen ja mal nicht länger als 9 Monate.
Ja.
Grundsätzlich. Und dann ist es ja vorbei. Gott sei Dank. Mhm. Und deshalb ist die Schwangerschaft keine
Eigenschaft. Ja, okay, das auf Dauer habe ich verdrängt.
Okay, Quizzy-Quiz. Wir haben jetzt die Eigenschaften einer Person durch. Machen wir doch mal die Eigenschaften einer Sache.
Mhm.
Sache, die Definition, das findet ihr in Paragraph 90. Und im Sinne der Vorschrift sind das auch nicht körperliche Gegenstände, wie zum Beispiel, ihr denkt dran, auch Grundschulden, Forderungsrechte, Sachgesamtheiten und, ich finde, für die Klausur ist das immer ganz wichtig, Erbteile. Erbteile sind auch Sachen. So, Sebastian ist wieder gefragt. Der ist schon bereit.
Ich habe mich nur über dein Erbteile. Das ist wichtig. Dass das,
Erbteile.
Ja,
ja, Erben ist
nichts,
immer
ne?
wichtig. In der Klausur doch Erbteile.
Ja, ja.
Ist bei dir nun, ja, nee, nicht so.
Ja, doch, doch. Sag mir noch was.
Das Gewicht oder die Größe von einer Sache?
Ja.
Yes. Material?
Ja.
Echtheit?
Ja.
Alter?
Ja.
Geht's gut, gell?
Ja.
Die Herkunft?
Ja.
Ja, denn zum Beispiel ist nämlich so, wenn, klar, das Bild von einem berühmten Maler stammt, natürlich ist das
klar,
eine Eigenschaft, logisch. Oder wenn der Gegenstand einen berühmten Vorbesitzer hat. Wie jetzt bei so eBay-Versteigerungen, ich habe irgendwas im Radio letztens gehört, wurden irgendwelche Getränke, limitierte Getränke, waren das Dosen von irgendeinem Menschen total teuer versteigert. Oder Perlenkleid von Marilyn Monroe. Mein Perlenkleid wäre dann wahrscheinlich für 100 Euro über den Tisch gegangen, aber die Marilyn hat es halt in den mehreren nullerstelligen Bereich geschafft. Auch noch die Lage und die Bebaubarkeit eines Grundstücks. Was sagen wir dazu?
Ja, auf jeden Fall.
Die Freiheit von Baubeschränkungen.
Die Freiheit von Baubeschränkungen, ja.
Yes. Also da ist es, finde ich, auch so ein bisschen einfacher gewesen.
Sache ist einfacher irgendwie.
Mhm. Auf was würdest du, also beim Kauf von einem PKW, von einem Kfz, was sind da so die Eigenschaften, auf die du guckst?
Ja, natürlich Unfallfreiheit. Darauf würde ich gucken. Dann natürlich Farbe, Material, Marke, Ausstattung.
Herstellungsjahr, Kraftstoffverbrauch, Fahrleistung,
genau.
Sind alles Eigenschaften von diesem Kfz.
Ganz wichtig, weil so Kfz kommt ja alle Nase weit dran in der Klausur.
Und wenn es kein Kfz ist, was ist es dann? Was kommt auch immer gerne in der Klausur?
Ein E-Roller oder was?
Nee, es lebt, was Lebendes.
Ach, Pferde.
Ja, Pferde. Ist wirklich so. Und was ist es bei Pferden? Da ist es das Alter und der Stammbaum. Und natürlich, ob es
gesund ist,
geritten werden kann, genau, was für gesundheitliche Schäden es hat oder Vorbelastungen, ob es, das ist total abstrus. Ich bin ja kein Pferdekenner, aber ob es dann irgendwie im Galopp laufen darf oder traben oder ob es einen ganz gewissen Schritt machen darf, das ist dann immer sehr, sehr, sehr wichtig. Und wie sieht's so mit dem Wert oder der Preis einer Sache selbst aus? Ist das eine Eigenschaft?
Ja.
Der Wert und der Preis der Sache selbst ist eine Eigenschaft. Wie viel wert etwas ist, was es kostet.
Ja, wenn du so fragst, nicht, aber also, vom Gefühl her hätte ich schon gesagt, ein Wert einer Sache. Ja, es ist halt, naja, es ist halt die Definition selbst irgendwie.
Ja, mega gut, weil es ist ja eigentlich lediglich das Ergebnis einer Bewertung von vorhandenen Eigenschaften. Man hat ja wertbildende Faktoren, nicht der Wert selbst. Aber ich fand es gut, weil eine andere Auffassung, die kriegt da auch so ein bisschen Bauchweh und sagt, naja, wir leben ja hier in einem marktwirtschaftlichen System und auch gerade solche Preise und Werte, das müsste eigentlich auch darunter fallen. Aber ihr stellt euch auf den Standpunkt, nein, Wert einer Sache und der Preis der Sache selbst, das unterliegt einem gewissen Wandel und ist lediglich die Summe aller wertbildenden Faktoren.
Mhm.
Wie Sebastian sagt, es ist das Ergebnis gerade dieser. Sehr, fand ich sehr schön. Oh, guck mal. Sebastian,
es
du
läuft.
Kannst. Du hast dich heimlich vorbereitet.
Nee, wirklich. Zivilrecht fasse ich nicht an.
Bleiben wir mal beim PKW-Kauf. Du hast jetzt, wir sprechen immer von Autos, du hast dir eins gekauft, jetzt stellst du fest, dass aus dem Getriebe Öl austritt. Ist das eine Eigenschaft?
Also die.
Die fehlt, die, oder?
Also der Mangel praktisch. Ob der Mangel selbst eine Eigenschaft ist.
Ich will eher drauf raus, dass, also jetzt im Moment, gerade, du hast abgeholt, war alles super, hast abgestellt, daheim und jetzt auf einmal tritt Öl aus.
Ja, das ist eine
Würde. Also da sagt man das jetzt nicht, weil das nur vorübergehende Erscheinungen sind. Man kann das ja reparieren. Man kann das unschwer durch Reparatur.
Hängt also nicht dauerhaft.
Beheben, genau. Hängt nicht dauerhaft an dieser Ölverlust des Getriebes. Ist keine verkehrswesentliche Eigenschaft einer Sache. Du fährst es in die Werkstatt, die Schrauben dran rum und dann ist auch alles wieder gut. Mhm. Hängt nicht auf Dauer an. Aber das mit Mangel fand ich gut, weil ein Mangel ist natürlich, also die Mangelfreiheit ist natürlich auch eine Eigenschaft. Und da gehen bei euch alle Alarmglocken an. Mangel. Wegen was? Was haben wir angeteasert, Sebastian?
Abgrenzung zum Gewährleistungsrecht.
Yes. Und das ist, also wenn ihr auch irgendwas habt, was auch nur ansatzweise ein Mangel sein könnte, dann, also Alarm, 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 da könnte nämlich das Anfechtungsrecht, da können die Paragraphen 119 durch Sachmängelhaftung ausgeschlossen sein. Mhm. Vorrang Lex Specialis des Mängelrechts.
Mhm. Und das dann in der nächsten Folge. Ne?
Das machen wir in der nächsten Folge, weil das so wichtig ist. Prüft da bloß nicht blind rein, wenn ihr denkt, es könnte da ein Mangel vorliegen. Achtet da drauf und erstmal müsst ihr prüfen, ist das überhaupt anwendbar jetzt, was wir hier machen. Mhm. So, das machen wir in der nächsten Folge. Jetzt habe ich mir mal noch so einen kleinen Fall überlegt, um mal so ein bisschen wieder das Gefühl dafür zu kriegen, Eigenschaftsirrtum. Wir haben auch von anderen Irrtümern gesprochen, wie man das gut abgrenzen kann. Sebastian, du bist gefragt. Du suchst einen Verlobungsring für deine Freundin. Mhm. Und von Freunden bekommst du erzählt, das Dublé-Gold, das ist das teuerste und das beste Gold, das musst du deiner Freundin kaufen, sonst wird sie niemals Ja sagen. Das ist das Gold, Dublé-Gold. Und jetzt gehst du in ein Juweliergeschäft und verlangst einen Verlobungsring aus Dublé-Gold. Mhm. Jetzt habe ich das natürlich auf Dr. Google mir mal erklären lassen, was Dublé-Gold ist. Oder weißt du es aus dem Stand? Die Bezeichnung Dublé oder auch Walzgold, also je nach Herstellungsverfahren, das ist eine mechanische Goldplattierung. Also kommt quasi nur obendrauf. Ist nicht komplett aus Gold. Es umschreibt konkret das Aufbringen einer Goldauflage auf einer Metallunterlage durch Schweißen, Warmwalzen oder einem ähnlichen mechanischen Verfahren.
Also das ist kein eigenes Material, sondern das ist eher eine Technik.
Ja, so unten drunter quasi, du holst diesen Verlobungsring, ist eigentlich Metall. Ist jetzt nicht so wahnsinnig wertvoll. Aber man, damit es schick aussieht, macht man ein bisschen eine Goldschicht drüber. Mhm. So. Jetzt gehst du damit zu deiner Freundin ganz stolz, machst den Antrag, ich habe extra einen Duplé-Ring gekauft. Und dann sagt die, was, so wenig bin ich dir wert? Und schmeißt dir den hinterher. Mhm. Ja, und jetzt nimmst du den Ring, armer Tropf, und willst jetzt natürlich den Vertrag anfechten, bist ganz enttäuscht. Mhm. Was denkst du, ist das ein Eigenschaftsirrtum?
Nee, das ist für mich eigentlich so ein klassischer Inhaltsirrtum, weil ich wahrscheinlich dachte, ich will einen Goldring. Und dachte, Dublé-Gold ist Gold. Also was war unsere Definition davon? Ich weiß, was ich sage, aber ich weiß nicht, was ich damit sage.
Yes.
Ja, genau. Deswegen, und außerdem würde ich sagen, dass dieses Dublé, das ist für mich eher eine Technik und keine Eigenschaft. Unabhängig davon, dass ich denke, dass es kein Eigenschaftsirrtum ist, sondern Inhaltsirrtum.
Richtig gut. Sebastian hat sich nicht ins Boxhorn jagen lassen. Ich habe gedacht, ich prüfe den doch mal ab. Aber guck mal, bei Verlobung und Ringen ist er vorsichtig. Weil hier der erklärende Sebastian hat hier den Gegenstand über einen seiner Erklärung verwandten Begriff individualisiert. Individualisiert. Sebastian dachte, Dublé-Gold, das ist das Tollste, das Beste, das Hochwertigste überhaupt, sodass ein Verlautbarungsirrtum gegeben ist. Wille und Erklärung weichen voneinander ab.
Genau, Verlautbarungsirrtum war ein Unterfall des Inhaltsirrtums.
Richtig, weil das gerade dieses individualisiert, haben wir ja gesagt, man hat damit eine falsche Vorstellung verbunden, aber du hast gesagt, Dublé, das hättest du gerne, du hast nicht nur drauf gezeigt und das da, sondern ich will einen Dublé-Gold, weil du dachtest, Dublé ist jetzt was ganz, ganz Tolles. Aber beim Eigenschaftsirrtum, Sebastian hat es schon echt schön gesagt, hier weichen Wille und Erklärung nicht voneinander ab. Und anders wäre es jetzt, wenn Sebastian zum Juwelier gegangen wäre, dann ins Schaufenster oder auf die Schmuckauslage gezeigt hätte, auf ihr irgendeinen Ring und sagt, den da will ich. Und in seiner Vorstellung besteht jetzt, dass der Ring aus Duplegold ist. Das wäre jetzt ein anderer Fall, weil hier wurde ja nicht dieser Gegenstand über einen seiner Erklärung verwandten Begriff individualisiert. Ist ja nur das da. Mhm. Dann wird das Objekt der Erklärung ohne die Verwendung eines bestimmten Begriffs individualisiert, also dieses das da, man zeigt auf irgendwas. In dem Fall wird das Objekt der Erklärung ohne die Verwendung eines bestimmten Begriffs individualisiert. Sebastian zeigt auf irgendwas da in der Auslage und sagt, das da. Dann enthält die Erklärung auch objektiv keinen Begriff, mit dem der Erklärende, also Sebastian, jetzt hätte eine Eigenschaft zum Ausdruck bringen können, so wie beim Verlautbarungsirrtum. Und Sebastian, also der Erklärende, kann in diesem Fall mit dem Inhalt seiner Erklärung keine falschen Vorstellungen verbunden haben und geht da insgeheim aber davon aus, dass der Vertragsgegenstand bestimmte Merkmale aufweist, dann ist er zur Abgabe seiner Willenserklärung durch eine falsche Vorstellung über tatsächliche Gegebenheit bewogen worden. Und ein solcher Realitäts- oder Motivirrtum, das habt ihr ja schon gelernt, der ist grundsätzlich unbeachtlich. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch hier da auch nicht ins Boxhorn jagen lässt. Sebastian hat gut aufgepasst. Eigenschaftsirrtum, Abgrenzung, Inhaltsirrtum, Verlautbarungsirrtum. Da kommt es immer drauf an, habe ich jetzt diesen Gegenstand individualisiert oder nicht? Wenn nein, dann könnte jetzt dieser Motivirrtum ausnahmsweise beachtlich sein, wenn ein Eigenschaftsirrtum vorliegt und da prüft ihr dann, ob das eine Eigenschaft dieses Ringes ist. Gut, ich denke, wir haben ordentlich durchgepowert heute.
Mhm. Nächste Woche dann mit der Abgrenzung zum Gewährleistungsausschluss und wir müssen uns noch den Begriff der Verkehrswesentlichkeit
anschauen. Richtig, genau. Das machen wir dann Step by Step. Ich denke, so ist es dann ganz gut aufgegliedert, weil bei den Irrtümern nochmal, es ist wahnsinnig wichtig, deswegen habe ich jetzt auch am Schluss diese kleine Mini-Falle eingebaut, dass ihr es beherrscht, dass ihr es abgrenzen könnt. Bleibt immer wachsam. Euer Korrektor ist es auf jeden Fall. Und dann liefert ihr auch eine echt gute Klausur ab. Deswegen machen wir auch die Anfechtungsgründe Step by Step by Step.
Genau. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.
Wir freuen uns auf euch. Ciao. Tschüss.